Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jahrzehntelange Kooperation. In der Polarforschung haben deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lange mit russischen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Es ging vor allem darum, die Arktis als Hotspot des Klimawandels zu untersuchen. Das Tauen des sibirischen Permafrostbodens, die Artenvielfalt rund um das Nordpolarmeer. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Kooperation jetzt schlagartig beendet. Was das für die Zukunft der wissenschaftlichen Projekte vor Ort bedeutet und welchen Stellenwert die internationale Zusammenarbeit in der Polarforschung in der Vergangenheit hatte, das hat Sven Kästner zusammengetragen.
Seit Wochen sind die Forscher der Expedition Mosaik bereits mit der Polarstern unterwegs in der Arktis. Die etwa 300 Wissenschaftler sollen ein Jahr lang Klimaveränderungen erkunden.
Die Tagesschau im Februar 2020. Ein Bericht über die bisher größte arktische Forschungsreise. Ohne russische Beteiligung wäre sie nicht möglich gewesen, sagt die Direktorin des federführenden Alfred-Wegener-Instituts Antje Boetius.
Russland war ein ganz elementares Element auf verschiedenen Bereichen der Umsetzung dieser großen Nordpol-Drift-Expedition. Das eine war technischer Natur, dann gab es natürlich aber auch Technik und Innovation und Forschung auf Augenhöhe im Bereich zum Beispiel Physik des Meereises oder Atmosphäre, also verschiedene Elemente, wo es einfach auch in Russland starke Forschung gibt.
Russische Forschende spielen in den Polarwissenschaften seit jeher eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt, weil ein großer Teil der Arktis zu Russland gehört. Antje Boetius lässt keinen Zweifel daran, dass ihr Institut die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine erfüllt. Das heißt, keine Zusammenarbeit mehr mit russischen Hochschulen oder anderen staatlichen Forschungsinstitutionen. Aber der Boykott beeinflusst die internationale Klimaforschung.
Erstmal können Leute nicht hin und her reisen, das ist klar. Und zweitens können wir unsere Beobachtungsstationen, die zum Teil sehr Hightech sind, wo man Sensoren austauschen muss, kalibrieren muss, Verschiedenes reparieren muss, da kommen wir nicht dran. Bedeutet also, es fallen dann einfach Messungen aus, die Teil zum internationalen Wissen gehören. Wie schnell taut der Permafrost, wie viel Gas kommt raus, wie verändert sich die Lebensvielfalt in der Arktis.
Sibirien zählt zu den Hotspots des Klimawandels. Dort erwärmt sich die Atmosphäre schneller als anderswo. Das Meereis schmilzt und lässt den Meeresspiegel steigen. Der tauende Permafrostboden setzt Kohlenstoff in die Atmosphäre frei, auch als besonders klimaschädliches Methan. Das heizt die Erderwärmung zusätzlich an. Die Veränderungen sind längst spürbar am Polarkreis.
Wo wir schon in den letzten Jahren Extremzustände hatten, jeder erinnert sich vielleicht an die gigantischen Brände in der sibirischen Tundra oder auch an Infrastrukturunfälle. Es stehen nämlich natürlich kleine Städte, Dörfer, Schienen, aber auch Formen industrieller Infrastruktur auf diesem tauenden Permafrost. Und diese Unfälle, die dann passieren können, schon passiert sind, betreffen auch wieder wesentlich mehr Menschen als die, die in Russland leben.
Auch Matthias Göckede vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena untersucht den Permafrostboden. Er leitet eine Forschungsgruppe, die seit 9 Jahren im nordostsibirischen Tscherski beobachtet, welchen Einfluss die steigenden Temperaturen auf die Böden haben.
Wird jetzt mehr oder weniger Kohlenstoff aufgenommen, wenn es wärmer wird oder wenn es nasser wird, wenn sich sonstige Störungen in der Landschaft einstellen? Also wir wollen letztendlich die Funktionsweise dieser Ökosysteme besser verstehen, um aufgrund dieses Prozessverständnisses dann bessere Vorhersagen machen zu können, wie diese Systeme reagieren werden, wenn es in Zukunft dort noch wärmer wird.
Bisher haben die Jenaer Forschenden jeden Sommer ihre russischen Kollegen vor Ort besucht, Daten ausgelesen, Instrumente gewartet und ausgetauscht. Dieses Jahr wollten sie sogar einen weiteren Messturm errichten. Das alles fällt jetzt weg. Stattdessen werden Göckede und seine Mitstreiter auf Standorte im Nordwesten Kanadas ausweichen. Dabei gäbe es gerade in Sibirien noch viel zu erforschen.
Wir hätten deswegen sehr gerne die Ressourcen, die wir jetzt investieren können, um Lücken zu schließen, um neue Erkenntnisse zu sammeln, hätten wir sehr gerne in Sibirien investiert, einfach weil es wissenschaftlich angebracht ist, dort mehr Daten zu sammeln. Und das geht jetzt leider nicht. Also es wird alles in Zukunft fehlen und natürlich für die Forschung des arktischen Klimawandels an sich einen großen Rückschritt bedeuten.
Gerade jetzt sind die Veränderungen in der Arktis wieder spürbar. Es ist ungewöhnlich warm dort, verbunden mit für die Gegend außergewöhnlichen Wetterphänomenen. Starker Regen über dem Meereis etwa oder mächtige Wolken. In diesen Wochen erhebt das internationale Forschungsprojekt HALO-AC3 Messdaten aus der arktischen Atmosphäre. Mit 5 Messflugzeugen nehmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Proben der polaren Luftmassen. Auch hier behindert der Krieg die Wissenschaft.
Schon nur einen Tag nach dem Einmarsch in die Ukraine, also schon am 25. Februar, hatten wir die klare Auskunft, nein, russischer Luftraum geht nicht. Weiter östlich als 25 Grad Ost ist nicht erlaubt.
Johannes Schneider vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, der am Forschungsprojekt beteiligt ist, wünscht sich so bald wie möglich Frieden. In erster Linie natürlich für die Menschen, aber auch mit Blick auf die Wissenschaft.
Ich kann nur hoffen, dass irgendwann mal Friedensverhandlungen kommen und sich dann, auch wenn es weiter Wirtschaftssanktionen gibt, dass doch zumindest die wissenschaftliche Zusammenarbeit wieder erlaubt sein wird.
Allerdings schränkt er ein.
Wie realistisch ist es, weiß ich nicht.
Sven Kästner darüber, wie der Krieg in der Ukraine internationale Klimaforschungsprojekte beeinflusst.